rassistische Sprüche und ich gucke verkniffen. Vielleicht kommen ein paar Freunde von ihm, sitzen auf dem Sofa, essen Kekse, neigen zur Gewalt. Rassismus ist Rassismus, ob im Witz oder im prügelnden Mob. Der gleiche Scheiß, Rassismus halt. Was ist zu tun? Sie zögert irritiert. Er lacht noch und sie überlegt, wie sie jetzt reagiert. Tut mir leid, was mit uns beiden kannst du knicken. Such dir anders wen zum Reden. Manche blicken es halt nie. Ich steig hier aus, fick dich ins Knie. Das könnte...
Radio frei.
Einen wunderschönen guten Abend zu Destroy Gallery. Heute mit dem zweiten Teil zu dem Buch Leck mich am Leben, Punk im Osten, herausgegeben von Frank Willmann. Und es geht um die Geschichte Pogo auf dem Altar, Punk in der DDR von Anne Hahn. Vorgelesen von der reizenden Ella Guru. Und nun geht's mit ihr auch gleich weiter. Also bis gleich.
Fanzines in Westdeutschland berichteten seit 1980 über die Entwicklung der Szene in der DDR. Die umfangreichste Sammlung befindet sich im Archiv der Jugendkulturen in Berlin. Innerhalb der DDR wurde die Musik der Punkbands vor allem über Kassetten verbreitet und wahrgenommen. Auftritte waren relativ selten. Michael Böhlke spricht davon, dass seine Band Planlos, die 3 Jahre existierte, insgesamt höchstens 10-mal auftrat.
Ja, das war Tag ein, Tag aus von Planlos.
Punkkonzerte fanden bis Mitte der 80er Jahre beinahe ausschließlich privat oder auf dem Gelände der evangelischen Kirchen statt. Mund-zu-Mund-Propaganda füllte diese Messen, Privatpartys, Ausstellungseröffnungen und Kunstfestivals wie die Intermedia in Coswig 1985. Illegale Kassettenlabels wie die Hinterhof Production von Thomas Kaktus Grund in Jena oder Trash Tape Records aus Rostock trugen wesentlich zur Verbreitung der Musik bei. Die Kassettenmitschnitte funktionierten wie Kassiber. Sie waren lediglich aus dem Kofferverkauf bei Konzerten oder über ein nur Eingeweihten bekanntes Briefbestellnetz zu erwerben, wurden verborgt, verschenkt und vielfach überspielt. Die Kassettenproduktionen rückten an die Stelle nicht vorhandener Schallplattenaufnahmen. Selbst in ihrem Erscheinungsbild nahmen sie den Kultcharakter einer Vinylpressung und ihrer Cover an.
Eins, zwei, drei.
Ja, das waren die fanatischen Friseure mit dem Song Armee. Und das kam raus auf Hinterhof Production Kassetten. Und ja, jetzt hören wir noch eine Band. Und das ist Paranoia mit dem Song Nachts in den Straßen.
Dunkle Häuser an der Weg, kalte Mauern um mich her.
Ja, das war Paranoia. Und das kam damals auch auf Kassette raus bei Trash Tape Records 1988. Und da war es aber schon eine Reissue, denn es wurde schon 1984 das erste Mal auf Kassette vertrieben. So, und nun geht's weiter im Text.
Ab 1986 ging Paroktikum beim Jugendradio DT64 auf Sendung, das nunmehr internationalen Punk, westdeutsche Punkbands und bald auch einheimische Kapellen in den Äther strahlte. Kassettenkassiber erreichten plötzlich ein breites Publikum. Ab 1987 gab der Rundfunk der DDR sogar Bandaufnahmen in Auftrag, die letztendlich selten die Zensur passierten und ungesendet blieben. Amiga, das offizielle Schallplattenlabel der DDR, produzierte lediglich 15 Platten pro Jahr, wovon ab 1987 einzelne mit den anderen Bands erscheinen konnten.
Ich küsse mir Angst vom Mund, erzählen durch den miesen Mund. Ich küsse mir Angst vom Mund, erzählen durch den miesen Mund. Bernd, wo bist du denn am Gras? Aus meiner grünen deutschen Mauer, der grüne Weizenkuppelbau. Ich will Blumen mit Madeleine. Mein Mädel strahlt die Blumen noch. Sie trägt mein Mädel schon im Bauch, kann nur mein Tag.
Ja, das war aus dem Sampler die anderen Bands. Kleeblatt Nummer 23, Angst vorm Mund von der Band Hard Pop.
Mit der relativen Öffnung der Medien für die Punkkultur konnten ab 1986 auch in den FDJ-Jugendclubs Konzerte stattfinden. Allerdings erhielten nur Bands mit Einstufung, das heißt einer offiziellen Spielgenehmigung, Auftrittsmöglichkeiten. Im Verständnis der Bands und ihrer Fans kamen diese Platten und Konzerte viel zu spät.
Wenn es den Krieg weitergeht, wenn man vorne nie
das waren die Skeptiker mit Unmut von ihrer damaligen Single Die anderen Bands von 1989.
In der Ostpresse wurde das Phänomen Punk zögerlich wahrgenommen. Das Monatsmagazin Unterhaltungskunst veröffentlichte ab Februar 1988 eine Porträtserie unter dem Titel Die neuen Bands. Zeitgleich entstanden kleine, illegale, unabhängige Fanzines wie Trash aus Rostock, Message aus Leipzig und Breakdown aus Freiberg. Als Gipfel der medialen Umarmung kann der abendfüllende Dokumentarfilm Flüstern und Schreien gesehen werden, der seit Oktober 1988 ostdeutsche Kinosäle füllte. In diesem Rock-Report wurden die eher angepassten Bands Silly und Chicory sowie die beiden anderen Kombos, Feeling B und Sando, filmisch über einige Zeit begleitet. In der Szene wurde dieser Auftritt der anderen Bands kritisch diskutiert.
Hey yo, oh, hey yo.
War Feeling B mit Artig und jetzt kommt auch gleich noch Sando mit Er ist anders und das sind zwei Songs, die damals gefutured wurden in dem Film Flüstern und Schreien.
Ein Kristall frisst sein Ohr. Seine Kleidung ist extravagant. Ihn hätte ich wiedererkannt. We'll be right back. unter den Schlaffen. Er spürt die Dummheit in Fluch und Lachen. Er weiß, wie stark die Scheuklappen sind. Seine Eltern haben sich an ihn gewöhnt. Die Nachbarschaft meint:
Grusel, Grusel, der ist asozial! Das kann man bloß sehen!
Wo geht er hin? Wo kam er her? Der Bürger kennt die Zeit nicht mehr. Er ist anders, weil sei wie anders. Und er will auch anders sein. It's not too clear. Nach Berlin. In Berlin, in Berlin, da ist die Scene. Am Bahnhof muss er den Ausweis zeigen. Morgen gesperrte Jünger, die ihn beneiden. Wo geht er hin? Wo kam er her? Der Bürger kennt die Zeit nicht mehr. Er ist anders als all die anderen. Und er will auch anders sein. Er ist anders als all die anderen. Doch er fühlt sich. Ist der Horizont zu klein?
Ein Dokumentarfilm, der frei von weiblichen Befindlichkeiten erzählt, erfuhr ebenfalls 1988 seine Premiere in DDR-Kinos. Helke Misselwitz porträtierte in Winter AD unter anderem 16-jährige Punkmädchen, die Einblick in ihren Alltag gewähren. Punk in der Kunst war gesellschaftsfähig geworden. Im Jahr 1987 wurden die Punks schließlich zum Massenereignis der 10. DDR-Kunstausstellung, die in Dresden stattfand. Dort waren einige von ihnen in Öl gemalt oder auf Fotos porträtiert zu bewundern. Das MFS und seine Bearbeitung der Jugend. Punk verkörperte 1983 das leibhaftig Böse in der DDR. Um 900 aktive Punks wurden zu dieser Zeit im ganzen Land beziffert. Ihnen standen zehntausende hauptamtliche Mitarbeiter der Stasi gegenüber, dazu kam eine 500.000 inoffizieller Mitarbeiter. Jede der 15 Bezirksdienststellen des MFS erstellte Statistiken und machte regelmäßig Meldungen nach Berlin. Für 1984 war das Nationale Jugendfestival der FDJ in Berlin geplant, das alle 5 Jahre stattfand. Der Minister des MFS, Erich Mielke, wollte bis dahin die Straße von negativem Unrat gesäubert wissen und befahl Härte. Durch operative Vorgänge, OV, und operative Personenkontrollen, OPK, versuchte das MFS, die Erscheinung Punk aufzuklären. Die üblichen Methoden der Kriminalisierung, des vorzeitigen Einzugs zum Dienst bei der Nationalen Volksarmee und der Ausweisung in die BRD waren geeignet, die frisch gebildeten Kreise auszudünnen. Jugendliche unter 16 Jahren wurden zur Regulierung und sozialistischen Erziehung in Kinderheime, die Kindergefängnissen gleichkamen, eingewiesen. Nach einem ersten großen Punk-Festival am 30. April 1983 in der Christusgemeinde in Halle, einem Sommerfest auf Kirchengelände in Karl-Marx-Stadt mit einer Handvoll Punk-Bands und einer Blues-Messe in Berlin mit jeweils mehreren hundert Teilnehmern schlug das MFS zu. Unter Einsatz inoffizieller Informanten und Auswertung ihrer Protokolle der Veranstaltung war es möglich, der Liedtexte der jungen Punkbands habhaft zu werden und die Verfasser wegen staatsfeindlicher Hetze und unerlaubter Kontaktaufnahme oder sogar öffentlicher Herabwürdigung zu verurteilen. Punkmusiker und Musikerinnen verbüßten mehrere Monate bis zu 1,5 Jahren im Gefängnis, darunter die minderjährige Schlagzeugerin der Berliner Band Namenlos, Meta Schamal.
Der nächste Song ist Held.
Das war Namenlos mit dem Song Hass. Am 27.03., das ist ein Mittwoch, spielt Namenlos im Punkrock-Café in der Turmbühne im Casablanca in Jena. Und der Eintritt soll sogar frei sein. Also, bis dann, 27.03., Namenlos in Jena im Casablanca Turmbühne.
Innerhalb nur eines Jahres gelang es, 5 der insgesamt 17 illegalen Punkrock-Formationen aufzulösen. Die Bands, ihre Freundeskreise und Beschützer innerhalb der evangelischen Kirche wurden systematisch aufgestöbert, verunsichert und tyrannisiert. In Weimar gelang bis Herbst 1984 die vollständige Zerschlagung des Montagskreises, einer von Hippies um den Pfarrer Kranz installierten wöchentlichen Gesprächsrunde mit Vorträgen und Konzerten, die zeitweise auch Punks frequentierten.
Das war KG Rest aus der LP Panem et Circensis und der Song hieß Stich.
Auch in Berlin, Erfurt, Leipzig und Magdeburg kann um 1984 die erste Punkwelle als zerschlagen angesehen werden. Wer nicht eingesperrt oder zur Armee einberufen wurde, verließ die DDR in Richtung Westen oder tauchte ab. Erst im Bannkreis der anderen Bands gewann die zweite Punk-Generation ab Mitte der 80er Jahre an Stärke und eroberte sogar offizielle Club- und Kulturhäuser, womit sie der ausgrenzenden Überwachung entglitt.
Touristen! so hässlich. Touristen sind die Größten, die Größten, die Größten. Touristen sind die Größten.
Ja, das war aus dem Sampler Paroktikum, die anderen Bands, Zorn mit Touristen. Und ja, wer Lust hat, kann auf Facebook Destroy Gallery unter dem aktuellen Datum die Sendung suchen und dort auf Album gehen und kann dort alle Covers sehen. So, und jetzt geht's weiter im Text.
Eine Verschärfung in der Betrachtung und Bearbeitung der Punkszene in der DDR stellte sich durch die Spaltung derselben ein. Seit Mitte der 80er Jahre traten Skinheads in Erscheinung, nicht selten aus den Reihen der Punks. Die oft gewalttätigen Konfrontationen beider Szenen wurden staatlicherseits weitgehend ignoriert. Ihren traurigen Höhepunkt erreichten die Auseinandersetzungen zwischen Punks und Skins bei einem Konzert in der Ostberliner Zionskirche am 17. Oktober 1987. Etwa 30 alkoholisierte Skins aus dem BFC-Umfeld stürmten nach Ende des Konzertes der Westberliner Band Element of Crime und der Ostberliner Combo die Firma, die Kirche und prügelten auf die Zuschauer ein.
There was no stranger.
Thank you.
Ja, das war Element of Crime mit Something Was Wrong. Und jetzt hören wir natürlich noch einen Song von Die Firma und der heißt Revolutionäre und Verbrecher.
Jeden Tag eine neue Wahrheit. Aussteigen nicht vergessen. Scheiße atmen. Im Kreislauf der Gedanken. Verloren in keiner Zukunft. Vergangen in keiner Vergangenheit. Gehen wir dem Sieg entgegen. Eingekauft und satt gefressen, stehen wir da im grellen Schein. Träumen und lachen von der Zukunft. Doch die wird bald vergangen sein. Sah ich gestern den schönen Wichser Bargeld vor dem Tor des Erich Franz. Suchte wohl nach seiner Zelle, der über der Mauer verschwand. Jeder Revolutionär zum Verbrecher. Jeder Revolutionär. Jeder Revolutionär zum Verbrecher. Jeder Revolutionär.
Auf ihn zum Wohle, seinen Wodka und zogen uns die Disco rein. Langeweile in den Gesichtern, nur mit Drogen können wir da glücklich sein. Und auch der neue Stern am Himmel, mit Hammer und Sichel, Gehauen aus Stein. Muss bald werden zum Verbrecher, Gott und seine Macht der Zeit mein.
Jeder Bäckermeister.
Alte Freunde und Bekannte standen sich unversehentlich, unversöhnlich gegenüber. Die präsente Staatsmacht griff nicht ein. Erst Wochen später kam es aufgrund des überregionalen Presseechos zur Verurteilung einiger beteiligter Skins. Die unangenehme Erscheinung einer rechtsradikalen Jugendbewegung ließ sich angesichts einiger Schwerverletzter in der Zionskirche und der lautstarken Empörung eines Teils der DDR-Bevölkerung nicht mehr ignorieren. Mit den üblichen Methoden der Zersetzung und Unterwanderung durch IMs widmete sich die Stasi jetzt auch den Skins. Nun wurde genauer hingeschaut, analysiert und Bericht erstattet. Neue Maßnahmekataloge wurden entwickelt und innerhalb eines Jahres republikweit 1076 Skins erfasst. Heavy Metals, Popper, Gruftis, New Romantics und natürlich die Punks gerieten ebenfalls wieder ins Fadenkreuz der Beobachtung. Immer schneller wurden Ausreiseanträge unliebsamer Personen bewilligt. Auch konterrevolutionäre Kräfte der Friedens-, Wehrdienstverweigerer- und Umweltschutzbewegung und der Kirche von unten verdankten den Skins die neu erwachte Aufmerksamkeit des Staates. Brutal wurde der aufkeimende Widerstand ausgedünnt, warf ein Land seine Jugend hinaus oder in seine Verliese. Diese Situation war nicht tanzbar, eine Diktatur erlischt. Ohnmacht, Sackgassen überall. Man konnte sehr müde davon werden. Das kreative Weitermachen als ein Akt der Selbstüberredung. Ronald Galenza beschreibt 2009 rückblickend die Eintönigkeit vom Ende der 80er Jahre. Clubs waren halb leer, Wohnungen verlassen, jede dritte Band hieß der Rest. Die Szene driftete gen Westen, keiner wusste, ob der Freund, die Liebste am nächsten Tag noch da war. Wer blieb, versuchte zu vergessen. Biertrinker in den nachtblauen Parks, Bulgarenwein in Bushaltestellen, Friedhofstrinker, leberkrank und mondstolz. Eine schunkelnde Gemeinde. Auf den Straßen formierte sich Protest und in Leipzig, wo die Revolution auf den Scheitelpunkt zutaumelte, sangen mitziehende Punks eine Liedzeile des Schleimkeim-Songs Prügelknaben von 1986. Wir wollen nicht mehr, wie ihr wollt. Wir wollen unsere Freiheit. Wir sind das Volk. Wir sind die Macht. Die Diktatur legte vor dem aufgebrachten Volk die Waffen nieder. Es folgte ein wildes Jahr der Anarchie. Über Nacht sprossen Bands und Clubs aus Ruinen. Nach 1990 fand die Aufarbeitung der Punkbewegung in der DDR auf vielen Ebenen statt. Im Jahr 2012 gehören Artefakte der Punkkultur in den Kanon der DDR-Kunst. Die Ausstellung Übergangsgesellschaft, Porträts und Szenen 1980 bis 1990 in der Akademie der Künste Berlin zeigte 2009 die Fotodokumentation der Künstlerin Christiane Eisler über Punks in Leipzig von 1982-83. Auch in der Ausstellung In Grenzen frei, Mode, Fotografie, Underground 1979 bis 89 im Kunstgewerbemuseum Berlin 2010 gehörten die Fotografien Harald Hauswalds, Sven Markertz und Helga Paris, auf denen Ostberliner Punks porträtiert sind, in die Grenzbereiche der Modefotografie. Ronald Galenza, unter anderem ab 1986 als Musikjournalist für das Jugendradio DT64 tätig, veröffentlichte 1999 mit Heinz Havemeister, Kunsthistoriker, Semistat, Autor und Musiker, die fundierte Textsammlung »Wir wollen immer artig sein«. Interviews, Essays und Fotografien reflektieren die Musikszene der DDR mit dem Fokus auf die Punkszene und setzen sie ins Verhältnis zu künstlerischen, politischen und historischen Gegebenheiten zwischen 1980 und 1990. Michael Böhlke, 81 bis 83 Sänger der Ostberliner Punkband Planlos, und Henry Gericke, 82 bis 83 Sänger der Ostberliner Punkband Für Leistungsgleichen und Autor sowie Herausgeber unabhängiger Editionen, organisierten 2005 in Berlin die erste umfassende Ausstellung zu Punk in der DDR. Ostpunk Too Much Future.
Thank you.
Gleichzeitig gaben beide Autoren einen gleichnamigen Katalog heraus, der vor allem die unabhängige Kunstszene in der DDR in Beziehung zur Punkbewegung setzt. Dieser Aspekt der gegenseitigen Durchdringung war bereits 1997 ansatzweise in der Ausstellung Bohem und Diktatur in der DDR untersucht worden. 2008 ergänzte der Dokumentarfilm Ostpunk Too Much Future von Michael Böhlke und Carsten Fiebeler die Aufarbeitung zur Punkgeschichte in der DDR um eine vielschichtige Biografien-Collage. Michael Böhlke betreibt seit 2011 Substitute, das bisher umfangreichste Bild-, Ton- und Filmarchiv zu DDR-Punk mit gleichnamiger Website. In der Literatur und Poesie der DDR finden sich frühe Ansätze einer punkkulturellen Verflechtung, die bis nach der politischen Wende Bestand hat. Bert Papenfuß da zurückblickend und gegenredend 1999: Punk war die Erkenntnis, dass es von befreiender Wirkung ist, das Reglement zu verletzen und die Etikette zu benetzen, dass der Kampf gegen das System Lebensgewinn ist. Punk ist Mitfreude, Gegenwehr und Selbstbehauptung. Punk ist steinalt. Punk ist unter uns.
Ja, das war Destroy Gallery mit Espio und Sirene an den Tables. Musikalische Untermahnung. Und Elia Guru.